Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Nana Brink einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Freitagmittag. Und wir sind hier immer noch alle dabei zu verstehen, was da um uns herum passiert und auch was mit uns passiert in dieser Corona-Pandemie, die, und ich glaube, das wissen wir alle, gar nicht so einfach vorbeigeht. Und dann gehen wir zur Normalität über. Und da nickt schon mein Gast, ein Gedanke, den auch mein Gast in dieser Stunde umtreibt. Das ist Johannes Odendahl, Programmbeauftragter der Akademie der Künste. Ich glaube, so einfach geht es nicht zurück, oder Herr Odendahl?
Guten Tag, Frau Brink. Auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, die uns jetzt alle beschäftigt, erstens, wie bewältigen wir die Situation? Was bedeutet das für unsere Institutionen, für die Theater, für die Museen, für die Veranstaltungsorte, die Kinos, die Bibliotheken? Wir haben das ja gerade in den Nachrichten gehört. Und was ist das Szenario, das uns danach erwartet? Das ist die große entscheidende Frage.
Herr Odendahl, der Kulturbetrieb ist ja seit Wochen praktisch zum Erliegen gekommen. Also der öffentliche zumindest, Museen, Opern, Theater, Konzerthäuser, Bibliotheken, Galerien, alles geschlossen. Auch in Ihrem Hause, ganz bitter natürlich, die schon aufgebaute Ausstellung über den Maler und Fotomontagekünstler John Heartfield ist ja die umfangreichste Sammlung, die Sie eigentlich haben zu diesem Künstler. Wie groß ist da die Erschütterung bei Ihnen?
Das ist natürlich eine Schockstarre, in die wir als Institution fallen, in dem Augenblick, in dem unser Auftrag eben in die Öffentlichkeit zu treten, die Aspekte der Kunst und Kultur im politischen Raum, im öffentlichen Raum zu vertreten, in dem diese Option von einem Tag auf den anderen wegfällt. Heartfield ist ein gutes Beispiel. Es ist eine Ausstellung, die glücklicherweise auf unseren eigenen Archiven basiert, eine Archivausstellung der Akademie, die zeigt, wie sehr sich die Kunst politisch hat einmischen können, immer wieder auch interveniert hat, einen aufklärerischen Ansatz vertreten hat. Und in diesem Moment, in dem wir jetzt sind, ist diese Stimme der Kunst, der Kultur nicht wirklich gefragt. Das sind die Virologen, die an erster Stelle stehen. Wir deletieren. Der Rückzug auf Verschwörungstheorien ist, glaube ich, nicht das Gebot der Stunde. Und deswegen ist es, glaube ich, der Moment, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Worauf basiert unsere Gesellschaft? Was sind unsere existenziellen Grundbedürfnisse? Und die Behauptung, zu der wir als Akademie und im Namen von allen Kulturinstitutionen und Künstlern in Deutschland und weltweit stehen, ist, dass ein Leben, ein gesellschaftliches, demokratisches Leben, ein aufklärerisches Leben ohne die Begegnung im öffentlichen Raum, in den Institutionen der Kultur, also in den Bibliotheken, in den Museen, in den Theatern, in den Kinos, nicht denkbar ist. Und das ist die Frage, wie wir diese Reflexion darauf in einer Zeit
hinkriegen, oder?
Weiterführen können, wo das eigentlich wie weggeschnitten ist.
Da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, in jedem Fall, aber vorab mal die Frage, es wird ja immer so gepriesen, dass wir uns auf online zurückziehen können. Also sagen, wir können uns online treffen, es gibt virtuelle Begegnungen in Museen, es gibt Streaming-Clubs, streamen ihre Konzerte. Das kann ja aber, wenn Sie sagen, das Zentrale der Kunst ist die Begegnung, eigentlich nicht funktionieren oder nur bedingt.
Also die Frage ist, wie sieht eine Kunst aus, wenn dieser öffentliche Raum als Verhandlungsort wegfällt? Wenn man sich das historisch anschaut, die deutsche Gesellschaft ist als Kulturnation aufgebaut auf den Museen. Auf den Museen, in denen das Individuum sich an der Kunst positionieren konnte, als Individuum in einem sozialen Kontext. Dafür braucht es aber die Begegnung von Menschen in diesem Museum. Das Theater ist das der Ort, an dem die Transformation der Gesellschaft hin in eine demokratische, aufgeklärte Gesellschaft mit den Fragen des Individuums verhandelt wurde. Das heißt, die Strukturen, die wir haben, und das können wir auf alle Strukturen ausweiten, sind die Basis der Verhandlung einer sozialen Intelligenz, einer Gemeinschaft, die Grundlage der demokratischen westlichen Gesellschaft. Und um noch einen Aspekt da deutlich zu machen, in den 90er Jahren hat China ein großes Offensivprogramm in der Kultur begonnen. Da wurden 1000 Museen geplant, ohne zu wissen, was da an Software wirklich rein müsste. Da wurden Theater in jeder Kleinstadt, oft Millionenstädte, gebaut, ohne aber die Inhalte zu haben, weil China verstanden hatte, dass die Entwicklung einer Gesellschaft, wie die in Europa über Jahrhunderte stattgefunden hat, nur auf der Grundlage von solchen Strukturen möglich ist. Und diese Strukturen sind die Basis von Kultur, wie wir sie seit dem Römischen Reich, seit der Antike, seit dem antiken Griechenland kennen. Die Agora, der öffentliche Raum, das Stadion, der Theaterraum, die öffentlichen Plätze durch das Mittelalter hindurch. Das heißt also, wir stehen hier an einer Stelle, wo eine lange Kulturgeschichte des öffentlichen, sozialen, kulturellen Lebens in Frage gestellt wird. Und das ist der Punkt, an dem wir vertieft nachdenken müssen darüber, was würde das denn bedeuten?
Momentan wissen wir ja noch nicht, wann das alles wieder sozusagen sich normalisiert, ob es sich überhaupt normalisiert, ob wir zum Betrieb zurückkommen. Muss diese Frage dann danach behandelt werden? Und wenn ja, wie würden Sie denn dafür plädieren, dass wir wieder zu einem, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, so einen sich selbst jagenden Kulturbetrieb wieder zurückkommen, also alle Museen öffnen, alle Kinos, dann denken wir erst recht nicht nach.
Wir können ja sagen, dass alle diese Museen, alle diese Theater waren ja alle besucht. Das heißt ja nicht, dass da kein Publikum gewesen ist. Das betrifft Berlin natürlich in einer ganz massiven Weise. Ich glaube, dass es keinen anderen Ort in der Welt gibt, der eine solche Kulturdichte, eine solche Breite an Angebot hat. Und die Frage, die wir uns als Institution selbst stellen müssen in dieser Zeit, wenn es zu dieser Entschleunigung kommt, was bedeutet das in Bezug auf die Art zu produzieren? Wie können wir bestimmte Dinge vertiefen? Wie können wir sie verdichten? Wie können wir längere Entwicklungen zulassen für die Recherche, für die künstlerische Recherche? Das heißt also, dass wir als Institution, und da spreche ich erstmal als Akademie, ohnehin auf dem Wege sind, darüber nachzudenken, brauchen wir diese kontinuierliche, systematische Überforderung. Und ich sehe, dass das in fast allen Institutionen der Fall ist. Eine selbst geschaffene Überforderung in der Produktion von Kunst, in der Konkurrenz auch zu anderen Institutionen. Alles das ist sehr wertvoll, ist ein wahnsinniger Motor von gesellschaftlicher Entwicklung. Aber er wird danach anders aussehen.
Also vielleicht Vertiefung als Chance?
Genau, Vertiefung, weniger horizontal zu arbeiten, also weniger in die Breite, weniger in Quantitäten, sondern in Qualitäten, in Vertiefung, in Recherche, dem auch Raum zu lassen und dann sehr kompakt in die Öffentlichkeit wieder zu gehen.
Seit wann gibt es eigentlich Corona-Tests oder wann gibt es Corona-Tests für alle? Testen wir zu wenig in Deutschland? Ein Thema, das uns alle bewegt und auch die Politik versucht, darauf Antworten zu geben. Die besprechen wir gleich. Johannes Odendahl, Programmbeauftragter der Akademie der Künste in Berlin, ist mein Gast hier in dieser Stunde. Aber erstmal schalten wir zu Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Frau Geuter, da ist ein Strategiepapier aus dem Innenministerium gekommen. Was steht dort drin?
Es geht im Kern um die Tests. Es geht darum, die Tests massiv auszuweiten, dann Erkrankte zu isolieren, letztendlich mit dem Ziel, wieder mehr Normalität für alle Nicht-Erkrankten herstellen zu können. Allerdings ist Strategiepapier da ein großes Wort, denn das Problem ist, wie das gehen soll, wie diese Testkapazitäten so massiv ausgeweitet werden sollen. Dazu sagt, so schreiben es SZWDR und NDR, das Papier nichts. Es gibt die Schwachstelle Chemikalien und es gibt die Schwachstelle Laborkapazitäten. Zu beiden soll dieses Papier nichts sagen. Die Zahlen sind etwas verwirrend, die es zu diesen Testmöglichkeiten gibt, weil man nicht genau weiß, wie viel derzeit getestet wird, weil vieles eben in selbstständigen kleinen Labors geschieht, die die Tests auch selbst herstellen können. Aber weniger verwirrend ist, wer nach diesen Planspielen aus dem Innenministerium getestet werden soll, nämlich jeder, der selbst den Verdacht hat, erkrankt zu sein und alle Kontaktpersonen von Erkrankten. Bisher gibt es verschiedene Kriterien, denen gemeinsam ist aber in der Regel, dass die zu Testenden Symptome haben müssen. Und dieses Papier geht aber über diese Planspiele hinaus. Es heißt außerdem, die Bevölkerung müsse mobilisiert werden. Das soll geschehen, indem auf den Ernst der Lage vorbereitet wird. Und dabei, und das ist doch beachtlich, geht das Innenministerium von höheren Sterberaten zum Beispiel aus, schreibt die Süddeutsche Zeitung Verantwortung als das Robert-Koch-Institut. Man muss dazu sagen, das Innenministerium als die Stelle, die jetzt vielleicht nicht das befugteste Haus ist, das zu beurteilen.
Ich wollte gerade sagen, das riecht so ein bisschen nach Alleingang des Innenministeriums. Man will da vielleicht politisch auch wieder die Oberhand gewinnen, sage ich jetzt mal so, lasse ich dahingestellt. Herr Odendahl, ist es nicht manchmal auch sehr atemlos, dass die Politik dauernd gefragt wird, wann kommen jetzt die Tests? Was sollen die eigentlich antworten? Verlangen wir da zu viel auch?
Naja, das ist die Situation, in der wir sind, dass der Angsthorizont natürlich steigt und dass die Politik insofern gefordert ist, die Situation zu beruhigen. Das ist erstmal auf wirtschaftlicher Ebene passiert. Das ist in der Aufstockung der Etats für die Kliniken passiert. Die Frage ist, ob alternative Wege, wie beispielsweise in Südkorea, nicht früher angedacht wurden. Da wurde ja in hohem Maße getestet, allerdings kombiniert mit einer sehr, sehr hohen Überwachung der elektronischen Medien. Warum kommt das jetzt nach 3 Wochen? Das ist die Frage.
Die haben es aber selber gesagt, mit hohem elektronischem Einsatz. Also wenn wir uns angucken in Südkorea, da musste man auch akzeptieren, dass man seine eigenen Daten preisgibt. Das hat man, das wollte Spahn eigentlich auch. Der Gesundheitsminister hat dann aber seinen Vorschlag ja wieder zurückgezogen. Sind wir da auch zu ungeduldig?
Ich glaube, dass diese Ungeduld sehr wichtig ist. So wichtig es ist, auf der einen Seite innezuhalten, die Situation erst einmal wirken zu lassen, wieder auf den Boden von Tatsachen zurückzukommen. Aber auf der anderen Seite ist diese Ungeduld natürlich eine Triebkraft, danach zu fragen, wie kommt man am besten Stück für Stück wieder in das öffentliche Leben zurück? Weil die Erstickung, die Totalerstickung des öffentlichen Lebens von den Schulen bis hin zu den Theatern,
ja, auch zu Ihnen, zu der Akademie.
Bis hin zu uns in der Akademie auch katastrophale Folgen gesellschaftlicher Natur haben wird. Und da gibt es einen Punkt, wenn wir hören, das soll ein Jahr dauern, das ist einfach unvorstellbar. Also von daher ist schon wichtig, Strategien zu erfragen und zu befragen, die eine Entwarnung in bestimmten Bereichen erstmal zulassen, um auch die Infektionsstruktur, so wie wir das als Laien immer wieder hören, in breiteren Bevölkerungsgruppen zuzulassen.
Gehen wir nochmal die Frage zurück an unser Hauptstadtstudio Gudula Geuter. Jetzt haben wir von dem Strategiepapier gehört aus dem Innenministerium. Gibt es da noch andere Vorstellungen, wie man zum Beispiel Laborkapazitäten aufrüsten kann?
Ja, dass die Kapazitäten erhöht werden sollen, das ist wohl an sich Konsens. Das hat gestern in einer Pressekonferenz auch Jens Spahn gesagt und das Handelsblatt schreibt von einer Telefonkonferenz von Kanzleramtsminister Helge Braun mit Vertretern der Landesregierung mit demselben Ziel. Unter anderem habe man da veterinärmedizinische Labors in den Blick genommen, die natürlich auch die Ausrichtung haben. Das ist also auf jeden Fall ein Punkt. Die Zahl der Krankenhausbetten soll erhöht werden. Und dann haben wir eben auch den Punkt, den Sie, Herr Odendahl, auch gerade angesprochen haben oder Sie beide die Frage, wie man die Kontaktpersonen findet. Zum einen sollen die Gesundheitsämter, das ist wohl auch Ergebnis dieser Telefonkonferenz, personell massiv verstärkt werden mit Freiwilligen, mit Mitarbeitern aus anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, um dann Teams zusammenzustellen, mindestens ein Fünferteam pro 20.000 Einwohner. Aber es ist eben auch nach wie vor im Raum die Diskussion um die Handydaten, um das Tracking in unterschiedlichen Varianten. Das, womit Jens Spahn gescheitert war, das war ja eine sehr grobe Form, sozusagen das Einloggen in die Funkzelle. Das ist die Frage, was das überhaupt bringt. Jetzt ist unter anderem auch im Gespräch eine freiwillige App, mit der Leute also freiwillig Daten zur Verfügung stellen könnten und anderes mehr.
Mein Kollege Martin Mayer, unser Corona-Fachmann, ist Gott sei Dank zu uns gestoßen. Ich würde noch gerne mal von unserem letzten Gespräch eben den Faden aufnehmen, apropos Tracking. Das ist ja irgendwie in den letzten Tagen ein bisschen aus der Diskussion rausgekommen. Sehe ich das richtig?
Ja, ist nicht mehr ganz so in der Diskussion drin gewesen, wenn dann eher so die Frage nach Freiwilligkeit. Man hat das ja in Südkorea zum Beispiel gemacht und auch durchaus Erfolge gemacht, wenn man sehr konkret nachvollziehen kann, wer hat sich wie infiziert, wie breitet sich das aus. Wir haben ein sehr anderes Verständnis von Datenschutz in Deutschland. Land oder in Europa generell, weswegen das, glaube ich, wieder so ein bisschen weggegangen ist. Und jetzt eben diese Überlegung, was die Kollegin auch gerade, Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio, gesagt hat, das vielleicht freiwillig zu machen.
Kommen wir zu diesen Tests. Was ist denn die Situation in Sachen Tests
jetzt? Ja, das ist eine große und eine gute Frage. Das Problem an der Geschichte ist so ein bisschen, wir haben keine wirklichen Zahlen. Also woran liegt das denn? Das liegt an unserem System. Also die Frage, wie viele Menschen werden eigentlich getestet, das weiß man nicht. Und zwar deswegen, weil es gemeldet werden nur die positiven Ergebnisse, aber nicht alle Tests. Das heißt, ein Arzt macht einen Test. Ist der negativ, wird das nicht weitergemeldet, sondern nur, wenn es positiv ist. Deswegen gibt es in vielerlei Hinsicht nur so Schätzungen oder Daten. Zwischen 300 und 500.000, kann man sagen, ist in Deutschland, Menschen sind bislang ungefähr getestet worden.
Herr Undall, wir klammern uns ja, habe ich manchmal das Gefühl, so an diese Tests. Das ist ja auch so ein Zeichen in Zeiten von Unsicherheiten. Also gibt uns irgendetwas, das uns sicherer macht. Wollen Sie gerne getestet werden? Ist das wichtig für Sie?
Also für mich wäre das kein Problem. Es wäre vor allen Dingen insofern kein Problem, in dem Fall, dass ein Test positiv ausfällt, und das ist ja der andere Aspekt, könnte man ja dann wieder in die Gesellschaft zurück, um wichtige Funktionen zu übernehmen. Also umso mehr den Virus ja überstanden haben, umso mehr könnten hilfreich in die Gesellschaft wieder zurück hineingehen. Und das ist genau dieses Moment, das wir als Nicht-Experten natürlich nur erahnen können. Und da wäre die wissenschaftliche Expertise natürlich wichtig. Kann das funktionieren?
Ja, also das Problem an dem Punkt, was Sie ansprechen, das Herdenimmunität ist die Idee dahinter, dass man also sagt, haben das viele Leute durchgemacht, dann ist der Rest der Bevölkerung geschützt. Diesen Weg hat Großbritannien eine Zeit lang versucht. Die Niederländer haben es lange Zeit versucht.
Genau.
Und auf Protest ihrer eigenen Bevölkerung sind sie dann eingeknickt, ihre Regierungen. Meiner Ansicht nach auch zu Recht. Das ist ein gefährlicher Weg, den man da eingeht. Und zwar aus dem einfachen Grund. Zum Ersten, es gibt eben durchaus auch Fälle von jungen Menschen, die sich infizieren, die schwer erkrankt sind. In Berlin zum Beispiel der erste Corona-Fall. Das ist ein junger Mann unter 30, der liegt seit 4 Wochen auf der Intensivstation. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die große Frage, wie lange ist man denn immun? Im Moment gehen Forscher davon aus, dass man immun ist, aber auch das ist noch nicht zu 100% sicher. Wie lange man das ist, keine Ahnung, weil das Virus so neu ist. Also deswegen ist das eine Strategie mit vielen Unbekannten eines sehr, sehr neuen Viruses. Und deswegen ist es auch wirklich etwas, was in Deutschland zumindest niemand von den ernsthaft zu nehmenden Virologen auch fordert.
Beruhigt Sie das? Falsche Frage wahrscheinlich, anders formuliert. Tag, ja.
Grundsätzlich, ich meine, man muss das immer wieder relativieren, und das finde ich auch nochmal wichtig. Was bedeutet eigentlich massenhaftes Sterben in einer Gesellschaft, wenn wir die Situation in Syrien uns über Jahre hin angeschaut haben, wenn wir die Situation in Zentralafrika uns anschauen? Oder in Indien, da wo es überhaupt gar keine Alternative geben wird, also sich zu isolieren, die Leute müssen weiterarbeiten, das ist alternativlos. Das heißt also, wir operieren mit verschiedenen Standards im Grunde genommen. Und das ist eine Frage, die Menschenrechte irgendwann betreffen wird. Also halten wir die Standards für uns in Deutschland oder sogar für das Bundesland, für das Land Berlin aufrecht auf der einen Seite, und was in Lesbos passiert oder dann in Syrien oder in Zentralafrika, das interessiert uns überhaupt nicht.
Ist eine sehr, sehr gute Frage, die Sie aufwerfen, und ich glaube auch eine, über die wir viel sprechen und diskutieren müssen. Was rutscht sozusagen alles weg? Nach meinem Eindruck ist es so, ich glaube, wir sind in Deutschland bei all dem Schlimmen, wie das ist, natürlich in einer privilegierten Situation. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem und so. Also von dem her, wir sind vergleichsweise privilegiert. Nichtsdestotrotz kommt da schon etwas, glaube ich, auf uns zu, was wir uns alle noch nicht so genau vorstellen können.
Die Bilder aus New York, die verstören uns ja. Die Millionenmetropole, Epizentrum der Corona-Krise in den USA, die haben ja so viele von uns als quirligen Melting Pot erlebt. Die ist quasi in Schockstarre. Da werden schon neue Krankenhäuser, Notbehelfe errichtet. Und das zeigt das marode Gesundheitssystem. Und es zeigt auch, dass die US die Gefahr des Virus vielleicht auch lange nicht erkannt haben. Johannes Undall, Programmbeauftragter der Akademie der Künste, ist mein Gast in dieser Stunde. Und wir wollen jetzt Markus Pindo noch hören. Lange Zeit unser Korrespondent in den USA, jetzt hier unser verantwortlich für Sicherheitsfragen, Herr Pindor. Wir haben ja schon so ein bisschen uns die Hände gerieben und gedacht, naja, jetzt ist US-Präsident Trump dran. Dieses Krisenmanagement wird in den Kopf kosten. Kann aber auch sein, dass es ganz anders läuft.
Das kann auch sein. Die Umfragen zeigen, dass 55% der Bevölkerung mit seinem Krisenmanagement bislang zufrieden sind. Nur 43% sind unzufrieden. Das heißt, es hat zunächst einmal diesen, wie man es in den USA nennt, Rally Around the Flag-Effekt. Also man schart sich um den Oberkommandierenden, der jetzt diese Krise bewältigen muss. Wie das allerdings längerfristig aussieht, ist wirklich schwer einzuschätzen, denn die Ausmaße dieser Virusepidemie in den USA sind schon erschreckend, und Die USA sind bis vor kurzem auch wirklich mehr oder weniger im Blindflug gewesen. Ich war selber vor 2 Wochen noch in einem der Hotspots der Infektionsgebiete in Washington, im Bundesstaat Washington an der Westküste. Und dort war sehr, sehr lange überhaupt keine Antwort zu hören auf diese wirklich präzedenzlose Gesundheitskrise in den USA. Da hat man sich sehr schwer mitgetan. Und jetzt erst kommen die Antworten darauf rein. In Washington, nur zum Vergleich mit Deutschland mal, da sind erst 3.208 Fälle bestätigt, aber es gibt 151 Tote. Das ist fast so viel wie in Gesamtdeutschland.
Wenn man sich die Situation in den Vereinigten Staaten anguckt, die haben ja jetzt, was die Zahl der Infizierten angeht, China bereits überholt, über 80.000. Muss man jetzt auch ein bisschen ins Verhältnis stellen. In Italien sind es auch über 80.000. Aber trotzdem zeigt es, dass da auch etwas vor sich hin galoppiert, Herr Odenthal. Wie erleben Sie denn die USA in diesen Zeiten?
Ja, das Schockierende ist, dass auf der einen Seite dieser Wahlkampf-Opportunismus reagiert, also regiert, wenn man sich das anschaut, dass Trump ja zunächst einmal den Virus geleugnet hat, dass er dann auf die besseren Umfrageergebnisse bei Biden reagieren musste, dass dann ein riesiges finanzielles Programm gestartet wurde, dass aber auch gleichzeitig die Wirtschaft über das Gesundheitssystem gestellt wird. Und das ist schon erschreckend, weil sich hier etwas verdichtet, was sich schon vorher angedeutet hat, dass bestimmte Strukturen der Aushebelung von demokratischer Aufklärung auf der einen Seite, von Überwachungskapitalismus auf der anderen Seite und von einer Monopolisierung von öffentlichem Leben hier sich verdichtet. Also die Krise wird sozusagen zu einem Brandbeschleuniger oder ein Verstärker dieser Situation. Also an die Stelle der Kinos tritt Netflix, an die Stelle der Geschäfte und der Buchläden tritt Amazon. Das heißt also, das sind die Prinzipien, die uns auch erreichen. Und diese Art von Kapitalismus, die ist der eigentliche Profiteur von dieser Krise, von dieser Corona-Krise. Und da gibt es also wenig Gegenreaktionen. Das ist schockierend, weil die USA natürlich da auch immer wieder eine Leitfigur für kulturelles Handeln.
Also glauben Sie, dass das dann auch zu uns kommt in diesem Maße, was sich da entwickelt, was Sie geschildert haben?
Ich glaube, dass das nicht aufhaltbar ist. Wenn Trump da umschwenkt und die Wirtschaft wieder ins Zentrum rückt, da kann ich nur sagen, da sind wir, können wir heilfroh sein, dass wir Strukturen haben, sowohl in der Kultur, also angefangen in der Kultur, mit den Institutionen, die ja staatlich gesichert sind, und auf der anderen Seite im Gesundheitssystem und in der Versorgung. Das heißt also, da haben wir noch eine völlig andere, viel komfortablere Situation. Aber was stattfinden wird, ist die Prekarisierung von Millionen von Menschen, die in dieser Situation keine Chance mehr haben, ihre Mieten zu zahlen, ihre Jobs zu behalten. Und das hat eine katastrophale Auswirkung, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das bei den Wahlen im Herbst, im September für die amerikanische Situation nicht eine andere Auswirkung hat als eine Abwahl von Trump.
Ganz kurze Frage an unseren Fachmann Markus Pintor. Wie sehen Sie das?
Also ich weiß nicht, wieso man von Überwachungskapitalismus in den USA spricht. Genau das Gegenteil ist der Fall dort. Man fliegt dort im Blindflug und das liegt daran, dass diese politische Führung um Trump sich lange geweigert hat, das zur Kenntnis zu nehmen, weil es Trump schlicht und ergreifend nicht in den Kram passte. Und das ist das Hauptproblem jetzt gerade, dass man tatsächlich erstmal blind ist. Man hat zu wenig Tests. Man hat sich geweigert, die Tests, die standardisiert von der Weltgesundheitsorganisation angeboten wurden, überhaupt erstmal zu nehmen. Man wollte eigene entwickeln. Das ist das Problem. Das politische Handeln ist das Problem. Der Kapitalismus in den USA hat damit erstmal zunächst mal wenig zu tun. 2 Billionen, also 2.000 Milliarden groß ist das Hilfspaket, das der Kongress neulich beschlossen hat, das also zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen in den USA beschlossen wurde. Da tut man schon etwas. Und man sieht auch, Trump hat natürlich erst darauf reagiert, als die Börsen ins Rutschen kamen. Das ist ganz klar. Trump hat es bis dahin geleugnet.
Ja, absolut. Die Frage ist auch, wer von diesem Programm, dem Konjunkturprogramm, profitiert. Da war ja zeitweise die Idee, das mit der Gießkanne auf jeden Amerikaner zu verteilen, also um die $1,200. Ist das noch der Stand oder ist da auch eine Veränderung abzusehen?
Nein, das ist tatsächlich der Stand. Das musste ja mit den Demokraten ausgehandelt werden. Und die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass A, die Bundesstaaten, die einzelnen Bundesstaaten Geld bekommen haben und dass B, auch an die Bürger sozusagen Geld zurückgegangen ist. Und wir haben ja auch ein System der Arbeitslosenversicherung in den USA. Das ist nicht so komfortabel wie bei uns. Aber da haben sich schon über 3 Millionen Amerikaner arbeitslos gemeldet. Es gibt also auch einen Sozialstaat in den USA, der ist nicht so komfortabel wie bei uns. Das ist klar.
Herr Odendahl, Sie haben ein Buch über Syrien geschrieben. Das ist zwar schon 2 Jahrzehnte her, ist aber lange Zeit ein Standardwerk, wahrscheinlich immer noch ein Standardwerk über das archäologische Erbe in diesem Land. Tja, ein Land, wenn Sie es jetzt besuchen würden, Sie würden es nicht wiedererkennen.
Ja, so ist es. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen, was in den letzten 10 Jahren in Syrien passiert ist. Ich will in dem Zusammenhang nochmal sagen, dass ja da 2011 etwas begonnen hat, was wirklich unglaublich bereichernd für die Kultur, vor allen Dingen die demokratische Kultur in der Welt war, dass nämlich mit der islamischen Revolution, mit der Revolution in Tunis, dann in Ägypten, dann in Syrien, eine Bewegung entstand, die sich gegen die autoritären Systeme gestellt hatte, eine Befreiungsbewegung, die übrigens im Netz vorbereitet wurde, durch Facebook vorbereitet wurde, aber entschieden wurde auf der Straße. Auch da wird nochmal deutlich, wie wichtig es ist, den öffentlichen Raum zu besetzen, selbst wenn die Kommunikation und die Verabredung im Netz stattfindet. Die Entscheidungen werden auf der Straße getroffen, im öffentlichen Raum. Und da es diese öffentlichen Räume nicht gab, hat man sie sich erobert. Und genau das ist in Syrien auch passiert. Und an dieser Stelle hat sozusagen Europa komplett versagt. Das hat das Mittelmeer nicht sozusagen als einen Verbindungsraum begriffen, sondern als einen Trennungsraum und hat diese Revolution, diese Bewegungen fundamental meiner Meinung nach im Stich gelassen, politisch, wirtschaftlich. Dadurch konnte dieses Land ohne Herrschaftsstrukturen von ganz heftigen Gegenbewegungen besetzt werden, vor allen Dingen fundamentalistischen islamischen Bewegungen und in Syrien eben durch eine katastrophale Bürgerkriegssituation, die dieses Land in einem Ausmaß zerstört hat, was wirklich traumatisierend ist. Das Entscheidende, finde ich, dass das Mittelmeer ist keine Trennung, sondern das ist der Raum, das ist der Kulturraum, aus dem unsere Kulturen entstanden sind. Da gibt es eine tiefe historische Verbundenheit. Und genau das haben wir gekappt. Da haben wir die Trennung, da haben wir die Zäune gezogen.
Aber genau da passiert ja jetzt unglaubliches Elend. Also wenn wir nach Lesbos gucken, auf das Lager in Moria, der Westen, gerade auch Deutschland. Ich sage da nur viele Initiativen, nicht nur kirchliche Initiativen, auch Kommunen, Städte. Ich nenne da nur Städte, sichere Hafen, wollen sich ja bemühen, zumindest die Ärmsten oder die Bedürftigsten dort, die Kinder, die unbegleiteten jugendlichen Flüchtlinge rauszuholen, nach Deutschland zu holen. Das hat bislang überhaupt nicht funktioniert. Ist das auch ein großes Versagen, dass wir da eigentlich auch nicht einhalten können, was alle Minister bis von Seehofer bis auch zur Familienministerin
fordern? Ja, wir stehen an einer brutalen Situation. Ich möchte Antonio Guterres da in Erinnerung rufen, der hat gesagt,
UN-Generalsekretär,
die Wut des Virus zeigt die Torheit des Krieges. Wir brauchen einen weltweiten Waffenstillstand. Hier wird für die Menschheitsfamilie sozusagen ein Aufruf gestartet, der durch dieses Virus auch ausgelöst wurde. Dieses Virus kennt ja keine Grenzen. Also da gibt es keine nationalen Grenzen. Es gibt auch nicht Grenzen zwischen Reich und Arm. Vielleicht können die Reichen sich noch besser verteidigen oder dagegen absichern.
Oder sie können weggehen.
Sie können weggehen zum also Teil. Aber begrenzt. Dieses Virus kann jeden erreichen. Und das ist eine globale Situation, in der wir wirklich erkennen, erkennen müssen, dass wir in einem Boot sitzen. Und dass wir in einem Boot sitzen, so wie Bruno Latour das auch beschrieben hat, in Bezug auf die Klimakrise, es gibt keinen Planeten B.
Aber das mit dem, wenn ich da nochmal einhaken, aber das mit dem in einem Boot sitzen, das funktioniert ja nicht. Ich habe ja den Eindruck, dass das ja sehr, sehr in den Hintergrund geraten ist. Ist ja auch klar, wir sind jetzt beschäftigt, auch mit Tests. Wir haben in dieser Stunde darüber geredet, das betrifft uns alle. Aber das mit diesem in einem Boot sitzen, das ja auch ausgrenzt. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, wir wollen auch nicht diese Risikogruppen auf dem Festland haben, sage ich mal ganz zynisch. Wir würden uns nicht ausmalen, was passiert, wenn das Coronavirus in so einem Lager wie Moria ausbricht. Ja. Das ist jetzt schon eine Katastrophe und es wird eine größere Katastrophe. Das heißt,
nein, die Menschenrechte stehen wirklich auf dem Prüfstand. Also gelten diese Menschenrechte universal oder gelten sie für uns in Europa und ziehen wir da eine Grenze, genauso wie die Athener Demokratie sich eine Grenze gezogen hat? Das ist die entscheidende Frage. Und bisher sind wir ja mit diesem Anspruch der Menschenrechte auch in den Dialog mit den anderen Kulturen gegangen. Das waren die Werte, für die Europa eingestanden hat. Und diese Werte, für die wir auch immer noch bei uns einstehen, für diese Werte gibt es eine Grenze, das gibt dann die anderen und das ist ja genau die Politik übrigens von Trump. Dieser Virus ist ein fremder Virus, der kommt von außen.
Aus China, ja.
Der muss abgewehrt werden von China und Europa. Da machen wir die Grenzen dicht. Das heißt also, da entsteht so eine Abkapselung, die aber total kontraproduktiv ist in Bezug auf die Wirklichkeit, auf diese Herausforderung, die eine universale Herausforderung ist und auf die andere Strategien angewendet werden müssen.
Johannes Ohndal, Programmbeauftragter der Akademie der Künste, ist, habe ich gesagt, aber ich muss fast sagen, war unser Gast in dieser Stunde. Was ist Ihr Wort der Stunde?
Das Wort der Stunde, dass die Kultur, Institutionen, Strukturen, System relevant sind. Also das ist ja die große Frage gewesen, was ist systemrelevant und was nicht. Und ich habe die Arbeit in der Akademie der Künste, im Haus der Kulturen der Welt, in den Museen und Theatern immer als systemrelevant begriffen. Und was man jetzt in dieser Stunde eben erlebt ist, was wäre diese Gesellschaft ohne den Rundfunk und ohne, und ohne die Fernsehsender, hier eine Struktur der Information und des Ausgleichs und der Kultivierung offen halten, ohne die diese Gesellschaft sehr, sehr schnell in ganz massive emotionale Schwierigkeiten geraten würde. Also das Gebot der Stunde ist, erhaltet diese Strukturen, solange es geht. Diese Strukturen, die wir zu einem unglaublichen Glück hier in Deutschland so aufgebaut haben, machen ihren Sinn. Sie sind systemrelevant und werden das auch bleiben.
Das können wir aber nur mit Ihnen, Johannes Ohndal. Vielen herzlichen Dank, dass
Danke
Sie
Ihnen.
Bei uns waren. Danke.